Das Buch trägt den Titel Halbwahrheiten zur Manipulation von Wirklichkeit. Was haben denn Halbwahrheiten mit der Wirklichkeit zu tun und warum sind es keine Lügen?
Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also es haben mich auch schon viele Leute jetzt gefragt, warum hast du eigentlich nicht über Lügen geschrieben? Ist das nicht viel dringlicher oder viel gefährlicher auch das Problem? Und ja, also Lügen, der Unterschied zu Halbwahrheiten ist, dass Lügen sich zwar der Autorität der Wahrheit widersetzen, aber in dieser Widersetzung sie quasi auch noch anerkennen. Für die Halbwahrheit spielt die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit letztlich gar keine Rolle mehr, auch nicht negativ. Das heißt, die Halbwahrheit läuft am Ende eher also auf eine Einebnung der Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit hinaus. Also der Halbwahrheiten-Jongleur biegt sich die Wirklichkeit so zurecht, wie sie ihm oder seinem Publikum passt. Ne? Daher auch Manipulation von Wirklichkeit. Und ich würde sagen, was jetzt daran dann wahr ist und was falsch ist, will er oder sie häufig gar nicht so genau wissen, weiß er unter Umständen auch tatsächlich nicht so genau. Wie gesagt, es spielt für ihn im Grunde gar keine Rolle. Hauptsache eben die Aussage macht den Anschein von Wahrheit, ist glaubwürdig und passt eben zu dem, was der Person in dem Moment am besten in den Kram passt.
Die Halbwahrheiten sind ja auf so einer logischen Ebene kohärent irgendwie und bilden irgendwie so ein logisches Ganzes, aber der epistemische Bezug auf unsere geteilte Realität ist ja irgendwie auf ein Minimum eingedampft. Warum ist denn jetzt für die Rezipientin egal, ob etwas wahr oder gelogen ist?
Also ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Die Halbwahrheit funktioniert ja zunächst mal so, dass an der Halbwahrheit ist immer auch irgendetwas Wahres dran. Und das ist ganz wichtig, weil sozusagen dieser Teil versorgt die Halbwahrheit mit einer bestimmten Form von Glaubwürdigkeit, also mit sozusagen suggeriert eine Korrespondenz mit der Wirklichkeit. Und auch für Leute, die sozusagen an einem faktenbasierten Diskurs orientiert sind oder sich zumindest an ihm vielleicht gerne orientieren wollen oder vorgeben wollen, sich an ihnen zu orientieren, ist das also sozusagen ein ganz wichtiges Moment. Und der andere Teil der Halbwahrheit sozusagen, der die Tür zum Imaginären quasi öffnet oder in den Raum der Spekulation und der Fiktion wiederum öffnet, das ist sozusagen derjenige Teil, der auf andere Weise für eine andere Art von Glaubwürdigkeit sorgt, nämlich weil er denjenigen zum Beispiel, der jetzt der Halbwahrheit gerne Glauben schenken möchte, der wird da abgeholt bei Überzeugungen, die man sowieso schon hat oder bei Emotionen, die einen ohnehin prägen oder bei bestimmten Narrativen oder so, die man kennt und die einem vertraut sind und auf die man sich sozusagen deswegen gerne auch einlassen möchte oder wo man eine gewisse Bereitschaft hat, schon dem dann sozusagen zu folgen. Und das Ganze, das spielt dann so zusammen, das habe ich in meinem Buch André Lucius, vielleicht kann man das da ganz am eindrücklichsten sehen, also bei dem Relutius-Fall, dass sozusagen beide Hälften dieser Halbwahrheit brauchen einander, die eine Hälfte, die sozusagen suggeriert, an einem faktenbasierten Diskurs orientiert zu sein, die dient auch der Tarnung der Falschaussage, weil Halbwahrheiten sind insgesamt natürlich schon Falschaussagen, aber dieser Teil tarnt sie sozusagen, schützt sie vor der Entlarvung. Und der andere Teil der Halbwahrheit sozusagen liefert aber eben dasjenige sozusagen, was man eigentlich gern hören möchte. Und das ist dann natürlich je nach Kontext unterschiedlich und je nach Publikum unterschiedlich. Das ist dann sozusagen der Teil, der aber auch dafür verantwortlich ist, dass man sich das Halbwahrheiten nur schwer zu entkräften sind sozusagen, weil es letztlich hier darum geht eben, das habe ich ja eben schon gesagt, Wirklichkeit so zurecht zu biegen, wie man sie gerne haben möchte und die Bereitschaft, sich dann davon abbringen zu lassen, indem sozusagen das faktisch widerlegt wird, ist dann zum einen gering und zum anderen läuft sie sozusagen an der Struktur der Halbwahrheit auch dadurch vorbei, als die Halbwahrheit letztlich gar nicht an der Unterscheidung wahr und falsch ausrichtet, sondern an anderen Unterscheidungen, also nämlich Glaubwürdigkeit zum Beispiel oder emotionale Wirksamkeit oder Ansprache, Anschlussfähigkeit, Passförmigkeit. Also das ist eher die sozusagen die Logik hinter der Halbwahrheit. Und deswegen lässt sie sich durch Faktenchecks nur begrenzt sozusagen aushebeln, vor allem natürlich bei denjenigen, die an die Halbwahrheit auch glauben wollen.
Das ist ja auch so ein bisschen der Kniff, würde ich sagen, jetzt an Ihrer Analyse, dass Sie Halbwahrheiten als ein literarisches Phänomen betrachten und Sie vergleichen dann Halbwahrheiten mit Anekdoten, so kleinen subjektiven Geschichten, die mündlich oder im digitalen Raum auf so einer persönlichen Ebene weitergegeben werden und wo dann oft gar nicht mehr klar ist, wie diese Geschichten entstanden sind, wo die herkommen. Und was zeichnet denn diese Erzählform aus und wieso fügen sich diese Anekdoten so nahtlos in Verschwörungsnarrative ein?
Es sind jetzt, glaube ich, mehrere Fragen. Zunächst mal zu dieser Weitergabe. Genau, das ist etwas, was vor allem so Halbwahrheiten-Geschichten, also Halbwahrheiten, die in Form von so kleinen Geschichten daherkommen, was die zum Beispiel auch mit Gerüchten teilen. Also man, und das kann man sehr schön in den sozialen Medien zum Beispiel beobachten. Zum einen, wie Halbwahrheiten sozusagen entstehen. Und dann, wie sie sich verbreiten und wie sie sich in der Verbreitung auch noch verändern, also wie sich kleine Dinge verändern oder neue Erzählstränge sozusagen anlagern und man dann die manchmal in mehreren Varianten sozusagen vorliegen hat. Das habe ich als Konnektivität und Multiversionalität beschrieben. Das sind zwei Begriffe aus der Erzählforschung, mit denen man auch versucht hat, bestimmte Formen mündlichen Erzählens zu beschreiben. Und das ist eben etwas, was man bei diesen Halbwahrheiten-Geschichten auch beobachten kann und was sie zum Beispiel mit dem Gerücht teilt. Und das, was Sie jetzt noch gefragt haben nach der Anekdote und der Verschwörungstheorie, ich habe also in vielen Verschwörungstheorien spielen Halbwahrheiten insofern eine große Rolle, als sie genutzt werden, um die Verschwörungstheorie mit einer Art Scheinevidenz zu versehen. Das Anekdotische sozusagen, also vielleicht ist es hier passend, dann vor allem die anekdotische Evidenz, die Struktur der anekdotischen Evidenz hier nochmal ins Spiel zu bringen. Also wenn Einzelereignisse dann angeführt werden, Einzelbeispiele angeführt werden, um sozusagen Evidenz zu stiften, sozusagen für eine sehr, sehr viel größere, sehr viel allgemeinere Aussage. Diese Struktur der anekdotischen Evidenz, die findet man auch in Verschwörungserzählungen vor. Also zum Beispiel in dem Buch habe ich mich ja vor allem mit zwei Videos von Ken Jebsen beschäftigt und da geht es um Corona-Verschwörungstheorien und unter anderem erzählt er da auch Anekdoten aus seinem Privatleben. Weiß man natürlich nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber es hört sich so an, als seien das Anekdoten aus seinem Privatleben. Er erzählt von Bekannten, die er hat und die hätten irgendwie durch eine Impfung massive Schäden genommen und das wird sozusagen angeführt, diese Anekdote wird angeführt, um die Behauptung, dass die von der Corona-Impfung eine große Gefahr ausgehe, mit Evidenz zu versorgen. Das wäre ein Beispiel, wie hier eine Anekdote innerhalb einer Verschwörungstheorie jetzt zur Anwendung kommt.
Inwiefern entsprechen denn Halbwahrheiten einem menschlichen Bedürfnis, wie ja jetzt gerade auch schon deutlich wurde? Und gibt es da irgendwie psychologische Erklärungen für die Wirkmechanismen solcher Erzählungen?
Also ich glaube, dass der Hang zum Fabulieren, zur Täuschung, zur Verstellung sicherlich sozusagen ein Teil unserer Natur ist. Es gibt ganze Kulturtechniken, die darauf aufbauen und die Lust an der Verstellung erlauben, also der Illusion auch erlauben, ne? Zum Beispiel eben das Geschichtenerzählen, das Theater, überhaupt die Kunst. Und ich glaube, natürlich kommt kaum jemand von uns im Alltag ohne die Täuschung aus, sei das die Selbsttäuschung, die Notlüge oder auch der soziale Kitt der Komplimente und so weiter. Aber schwierig wird es dann, wenn eben zum einen die Unterscheidung von wahr und falsch irrelevant wird und zum anderen, wenn das dann auch noch auf dem politischen Parkett passiert, weil dadurch dann die Grundlage diskursiver Meinungsbildung und damit auch politischen Handelns erodiert. Und das ist dann natürlich ein Problem, also ein Problem für die Demokratie.
Ja, ein Faktor, den ich da auch drin erkennen kann, ist irgendwie so Emotionalität, so ein persönlicher Zugang. Und dabei haben dann diese Erzählungen oder Halbwahrheiten häufig so einen ja durchaus apokalyptischen Charakter und irgendwie stützen halt als kleine Bausteine, Beispiele, Erzählungen dann irgendwie ja Geschichten vom Untergang von Kulturen oder dem ganzen Planeten oder ähnlichem. Und was ich mich da auch Frage ist, wieso glauben wir Dinge aus Angst vielleicht scheinbar leichter als irgendwie Dinge, die uns freuen oder die schön sind?
Also ich glaube, das ist eine Frage so an die Psychologen. Also was ich sagen kann, ist, dass Halbwahrheiten häufig in Krisenzeiten Konjunktur haben, also in Zeiten, die schon auch durch diffuse Ängste geprägt sind, also in Wissens- und Vertrauenskrisen speziell, wo es an Orientierung fehlt, aber eben auch an Vertrauen fehlt und dadurch so ein Gefühl von diffuser Bedrohung, Ohnmacht auch und sicherlich auch Angst vorherrscht. Und das sozusagen in diesem Vakuum von Wissen, aber auch Vakuum sozusagen von Vertrauen in diejenigen, die das Wissen liefern könnten, dass in diesem Vakuum dann die Menschen viel leichter manipulierbar sind und eben auch, dass sozusagen der Raum ist, der dann sehr, sehr leicht mit Desinformation aller Art gefüllt werden kann. Und das ist sicherlich auch jetzt bei dieser Konjunktur von Halbwahrheiten sozusagen der Hintergrund, die Situation, in der die sozusagen blühen.
Vielleicht nochmal anknüpfend an diese Krisensituation und dass die ja, wie Sie gerade gesagt haben, ja, die Entstehung von Verschwörungen begünstigen. Und mir scheint es jetzt so, also ich bin auch noch nicht so alt, dass ich das adäquat einschätzen kann, aber dass es so ungefähr seit 20 Jahren, ungefähr so rund um den Anschlag von 9/11, ist irgendwie schon eine starke Konjunktur von so alternativen Fakten oder ja Verschwörungstheorien oder Erzählungen gibt. Und ich habe mich gefragt, inwiefern ist das, also da wirken für mich zwei Faktoren. Zum einen genau dieses Krisensituationsmäßige, dass es irgendwie unklare Verhältnisse gibt, eine Unübersichtlichkeit der Welt irgendwie mit nichtstaatlichen Akteuren, die irgendwie das Leben von vielen Menschen unwiederbringlich irgendwie verändern können und irgendwie auf so einer kleinen Ebene irgendwie große Wirkungen erzielen können. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass das Internet diese Erzählungen begünstigt.
Ja, erstmal ganz grundsätzlich sind natürlich die Frage, ob Verschwörungstheorien heute nur eine größere Sichtbarkeit haben, unter anderem durch das Internet, durch die sozialen Medien sichtbarer werden, nicht nur indem mehr Leute sie wahrnehmen, sondern auch indem Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sie sichtbarer artikulieren können. Das ist etwas, was sehr viel diskutiert wird unter Verschwörungstheorieforschern und da gibt es unterschiedliche Positionen zu. Und dann ist es so, dass Michael Butter zum Beispiel, der ja einer der wichtigsten Verschwörungstheorieforscher in Deutschland ist, betont auch immer wieder, dass Verschwörungstheorien lange Zeit sozusagen noch mindestens genauso verbreitet waren, wie sie jetzt sind. Vor allem auch zu Zeiten, in denen sie quasi noch als legitimes Wissen galten und sozusagen auch von Staats wegen propagiert wurden. Darauf kann ich jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen, aber das ist etwas komplizierter, als es sich sozusagen auf den ersten Blick jetzt im Moment darstellt. Das ist das eine, also zur Geschichte vielleicht von Verschwörungstheorien. Dann das andere mit der Krisensituation, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Das habe ich ja eben schon gesagt in diesem Vakuum, das ich eben beschrieben habe. Ich glaube, das ist auch ein Raum, in dem Verschwörungstheorien häufig entstehen und Auftrieb haben, eben genau aus dem Grund, weil sie zunächst mal eine Art von Orientierung geben, weil sie Ursachen nennen, weil sie alles mit allem in Verbindung bringen, auch weil sie Entlastung verschaffen, insofern sie dann klare Schuldige auch benennen können und so weiter. Also das sind, glaube ich, das ist schon so, dass in solchen Krisensituationen, Vertrauenskrisen, Wissenskrisen, dass es ein Nährboden ist für Verschwörungstheorien. Dann nochmal auch vielleicht ein bisschen auf das eingehend, was Sie fragten, komplexe Strukturen, nichtstaatliche Akteure und so weiter. Ich finde wichtig, dass zum Beispiel der Soziologe Boltanski, das ist ein französischer Soziologe, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben darüber, wo er darüber spricht oder einen Zusammenhang konstruiert zwischen der Entstehung der modernen Soziologie, dem Kriminalroman und der Psychologie der Paranoia oder der Paranoia sozusagen als der Entdeckung der Paranoia in der Psychologie, alles ungefähr um 1900. Und das ist ein ganz interessantes Buch und ich kann es jetzt nicht hier zusammenfassen, aber was dort jetzt besonders interessant ist, ist, dass er sagt, dass das sozusagen die Zeit war, in der die Nationalstaaten entstanden sind und eine Zeit, in der viele Menschen auf vielleicht andere oder intensivere Weise als zuvor man den Eindruck hatten, dass quasi unbekannte Mächte, ihnen nicht greifbare Mächte in ihr Leben sozusagen hineinregieren. Also nicht jetzt irgendwie der Bürgermeister, den man kannte, oder der Schuldirektor im eigenen Dorf oder so, sondern durch die Institutionen, die mit dem Nationalstaat sich ausbilden, quasi Strukturen entstehen, die weniger anschaulich waren, weniger greifbar waren, weniger leicht verständlich auch waren, ne? Und dass diese neue Form von Gesellschaft sozusagen, die sich daraus bildet, oder die Erfahrung von Gesellschaft unter anderem in dieser Zeit dazu geführt hat, dass so etwas wie die Krankheit der Paranoia quasi entsteht oder aber eben als von der Psychologie sozusagen erstmals wahrgenommen und dann mit einem entsprechenden Namen versehen wird und dann eben auch solche Geschichten wie die Detektivgeschichte oder auch später dann der Spionageroman Auftrieb haben, weil die sozusagen abbilden, diese Erfahrung von Gesellschaft, so diese eine Art doppelbödige Erfahrung wird. Und das glaube ich, das ist erstmal, ist das natürlich historisch interessant, wenn man über diese Zeit nachdenkt, aber ich finde, das ist auch interessant, wenn man jetzt sich heute die Frage stellt, sozusagen, wie kommt das eigentlich zu so einem Verschwörungsdenken, wie kommt man darauf, sozusagen Gesellschaft zu erklären, indem man überall Verschwörungen vermutet. Und ich glaube, da kann einem das helfen, weil das darauf hinweist, dass es häufig, glaube ich, Ohnmachtserfahrungen sind, so diffuse Gefühle von, ich lebe doch in einer freien Gesellschaft, warum fühle ich mich so unfrei und so. Solche diffusen Wahrnehmungen da sind und die dann, das kann natürlich dann zu einer Sozialkritik führen, die bestimmte zum Beispiel Institutionen in den Blick nimmt oder bestimmte Strukturen untersucht. Das kann aber natürlich auch dann sozusagen als zu einer Verschwörungstheorie führen, die eine Gruppe von Verschwörern imaginiert, die im Hintergrund agieren, die man aber dann schon, wenn man die Verschwörungstheorie durchschaut hat, benennen kann. Also die sozusagen dann schon ein Gesicht bekommen und irgendwie greifbar, damit auch angreifbar werden. Und das gibt natürlich dann ein Gefühl von Handlungsmacht zurück. Zwar nur imaginär, also sozusagen über die Imagination einer Verschwörung, aber es schafft auf jeden Fall sozusagen psychologische Entlastung. Na, verhindert aber natürlich dann eine kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft, würde ich sagen.
In den Medien werden ja irgendwie so Reportagen oder auch Nachrichten oft subjektiv verpackt und angenehm aufbereitet. Und Sie beschäftigen sich ja auch in Ihrem Buch mit dem ehemaligen Spiegelredakteur Klaas Relotius. Und wenn man jetzt so Reportagen von solchen sogenannten Edelfedern liest, habe ich zumindest oft das Gefühl, dass es eher wie ein Roman oder eine kleine Erzählung ist. Welches Problem sehen Sie denn in so einer Überhöhung von Form und Stil über die Faktizität des Inhalts? Wie passt das in eine journalistische Arbeitsweise, da so formvollendet Dinge zu erzählen und darüber den Inhalt vielleicht an zweite Stelle zu setzen?
Ja, ich meine, das ist etwas, was ja in der Berichterstattung über den Relotius-Fall auch schon thematisiert wurde und was der Spiegel dann auch in seiner Aufarbeitung des Falls sehr selbstkritisch noch thematisiert, sozusagen das Problem der Reportage oder die Frage, hat die Reportage ein Problem durch das sogenannte Storytelling? Und ich glaube, dass es tatsächlich eine Grauzone ist, eine sehr schwierige Grauzone ist, hier also die Grenze zur Fälschung zu ziehen. Bei Relotius ist es so, dass eben sehr, sehr viele seine Geschichten auf Halbwahrheiten basieren. Das heißt, es gibt einerseits, ist er tatsächlich hingefahren, hat tatsächlich solche Interviews geführt, hat tatsächlich Personen getroffen. Andererseits hat er aber auch Personen erfunden, Ereignisse erfunden, ganze Lebensläufe erfunden. Das ist je nach Reportage unterschiedlich, sozusagen der Grad des Erfundenen daran. Aber es ist sozusagen völlig klar, dass es weit jenseits dessen ist, was überhaupt überhaupt noch vertretbar ist sozusagen in der Reportage. Also da gibt es eine große auch kritische Debatte überhaupt drum. Aber wenn Sie jetzt allgemein mal nach dem Erzählen hier fragen, dann würde ich erstmal sagen, es ist ja nicht notwendigerweise so, dass Medien Nachrichten nur in Erzählform sozusagen präsentieren können. Nachrichten können auch erstmal in der sachlichen Präsentation von harten Fakten, Daten und Zahlen sozusagen bestehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, gestern kam bei einem Erdbeben dort und dort so viele Menschen ums Leben. Ja, da kann man dann natürlich auch andere kritische Nachfragen stellen, zum Beispiel, wie wurde diese Nachricht verifiziert oder warum wurde sie ausgewählt und nicht eine andere. Aber zur Erzählung wird das sozusagen erst, wenn dort dann eine Abfolge, ein Zusammenhang von Ereignissen berichtet wird. Trotzdem würde ich sagen, dass Ihre Frage berechtigt ist, also die Frage, welche Probleme gehen aus dem Erzählen hervor? Also im Grunde ist das ja die Frage, ob Erzählungen überhaupt wahrheitsfähig sind, ja? Und da muss man natürlich grundsätzlich erstmal sagen, dass wir in vielerlei Hinsicht natürlich auch angewiesen sind auf das Erzählen. Also zum Beispiel greifen wir zur Erklärung von Sachverhalten häufig auf eine narrative Form zurück. Und ich finde da eine Unterscheidung ganz hilfreich von dem Narratologen Matthias Martinez, der unterscheidet zwischen kausalen narrativen Erklärungen, die eben den kausalen Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen zum Ausdruck bringen und dann eben zutreffend oder unzutreffend sein können, und konfigurativen narrativen Erklärungen, die viel suggestiver sind und insofern quasi weniger wahrheitsfähig sind. Dass in solchen, in konfigurativen narrativen Erklärungen wird dann ein einzelnes Geschehen unter ein Handlungsschema subsumiert, das schon sozusagen schon vorher existiert, und so eine Kohärenz geschaffen. Und das sind dann die Arten von Erzählungen, die dann stark vereinfachen, die auch die Unterschiede zwischen singulären Ereignissen verwischen und die auch bereits bestehende Grundüberzeugungen anschließen. Ja, und das heißt, man muss da, glaube ich, sehr genau hinschauen sozusagen, was für eine Art von Erzählung liegt hier vor und in welchem Kontext natürlich, ne? Weil das Problem der Erzählung sich ja überhaupt nur so stellt bei faktoralen Erzählungen, also Erzählungen, die behaupten, auf reale Ereignisse zu referieren, das ist natürlich beim Journalismus generell der Fall. Wir sprechen hier also nicht über fiktionale Erzählungen, wie wir sie im Bereich der Literatur kennen.
Ja. Im Internet sind Diskursräume ja zunehmend fragmentiert, und im Gespräch über die sozialen Netzwerke wird dann häufig von Echokammern gesprochen, in denen Konsumenten und Produzenten irgendwie eins werden und es zu einer Form von Radikalisierung oder Loslösung von dem allgemeinen Diskurs kommt, allgemeinen Diskursen. Und inwiefern kann diesen relativen Wahrheiten mit Faktenchecks überhaupt begegnet werden?
Also vielleicht erstmal zum Internet, zu den sozialen Medien. Ich glaube, dass die sozialen Medien tatsächlich ein Brandbeschleuniger sind für das Phänomen, über das wir hier sprechen, also über die Konjunktur der Halbwahrheiten. Das hat auch strukturelle Gründe, also bestimmte Plattformen sind ja darauf angelegt, auf Verkürzung und Zuspitzung zum Beispiel. Das hat aber auch quasi ökonomische Gründe, also mit der Wahrheit sozusagen wird nicht so viel Geld verdient, sondern eher eben mit den Klickzahlen. Also es geht darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, und das erreicht man halt mit Nachrichten, die möglichst krass sind sozusagen und nicht unbedingt mit welchen, die sich an Fakten orientieren. Also das ist vielleicht das eine. Und das andere mit den Diskursräumen und den relativen Wahrheiten, ich würde sagen, mit der Relativität von Wahrheiten ist das so eine Sache. Also einerseits ist das natürlich eine ganz wichtige Einsicht, nämlich, dass Wahrheit oft die Wahrheit der Diskursmacht ist oder in diesem Fall sozusagen dann der Diskursbubble. Andererseits ist diese Einsicht aber natürlich auch immer als Kritik gemeint, also sozusagen nicht als Aufruf zu einem Anything Goes, sozusagen jeder Bubble ihre eigene Wahrheit. Und wenn Hannah Arendt eben schon in den 60er Jahren beobachtet, dass der Unterschied zwischen Meinung und Tatsachen zu verwischen droht, und dann ist bei Arendt natürlich kein naiver Tatsachenbegriff im Spiel, sondern es ist sozusagen hier von Tatsachen die Rede, die durch Evidenz produziert sind. Also wenn sie das beobachtet, dann weist sie hier zu Recht darauf hin, dass damit die Grundlage demokratischer Politik, die gemeinsame Wirklichkeit nämlich, erodiert, und das ist sozusagen das Problem, mit dem wir dann da konfrontiert sind. Und was jetzt die Faktenchecks angeht, das berührt ja auch die Frage, wie man jetzt Halbwahrheiten, der Konjunktur von Halbwahrheiten begegnen kann. Ich glaube, dass dass ein Faktencheck schon hilfreich ist, der in Bezug auf die Halbwahrheit zum, quasi die Spreu vom Weizen trennt, also fragt, wo sozusagen, wo ist der wahre Anteil in dieser Aussage und was ist sozusagen hinzuerfunden. Aber es gibt eben Grenzen dieses Faktenchecks. Das hatte ich am Eingang des Gesprächs ja auch schon gesagt, weil Halbwahrheiten nämlich eigentlich eben einer anderen Logik folgen, die sich sehr viel eher an der Frage der Glaubwürdigkeit, der Passförmigkeit, der Kohärenz auch mit meinen bisherigen Überzeugungen oder auch mit den Überzeugungen meiner Peergroup so zu tun hat. Deswegen habe ich vorgeschlagen, ergänzend zum Faktencheck sowas wie ein Fiktionscheck vorzunehmen. Und das, damit meine ich zum einen, wenn etwas zu rund ist, zu gut eine bereits vorhandene Erzählung stützt, dann vielleicht besonders genau mal hinzuschauen. Und zum anderen, dass man vielleicht diesen anderen Teil der Halbwahrheit, also den fiktiven Teil quasi auch mal ernst nimmt und sich fragt, was ist denn das, was da eigentlich zum Ausdruck kommt? Welche Befürchtungen zum Beispiel? Also beispielsweise, wir haben eben über Ohnmacht gesprochen, ja? Wenn da ein Gefühl von Ohnmacht zum Ausdruck kommt, das kann ja richtig sein sozusagen, dieses Gefühl. Aber falsch ist dann eben eine Bande von Verschwörern quasi dafür verantwortlich zu machen. Trotzdem ist es aber wichtig, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, überhaupt erstmal zu verstehen, sozusagen, was ist denn das, was diesen fiktiven Teil der Halbwahrheit eigentlich motiviert? Was ist das, was jemanden dazu bringt, daran festzuhalten, auch gegen jeden Faktencheck? Und wichtig ist dann, dem sozusagen nachzugehen, um letztlich an die tieferen Ursachen sozusagen des Problems heranzukommen.
Daran anknüpfend vielleicht jetzt, was sind denn aus so einer literaturtheoretischen Perspektive Möglichkeiten, diese Wirkweise von Halbwahrheiten aufzulösen oder zu minimieren? Sie haben gerade schon gesagt, irgendwie so deutlich zu machen, inwiefern die irgendwie so eine Nachricht aus einem Guss ergeben, sozusagen, wo so eine Fährte gelegt wird, sehr klar, direkt irgendwie und deutlich wird, dass diese Halbwahrheit politisch motiviert ist, um ein bestimmtes Narrativ zu stützen. Wenn wir jetzt da reinblicken und sagen, warum ist die Person davon überzeugt, dann dröselt das ja so langsam die Spur auf, sozusagen dahin zu den Überzeugungen der Person. Aber gibt es da Wege, das dann aufzulösen?
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie nimmt und die Verschwörungstheorien, die im Kontext der Corona-Pandemie im Umlauf sind, wir haben da ja auch eben schon kurz drüber gesprochen, und dann schaut, welche Halbwahrheiten da zum Einsatz kommen, zum Beispiel die Halbwahrheiten, die sich um Bill Gates ranken, die ich in meinem Buch auch analysiert habe. Da ist es so, wie gesagt, dass es zum einen ganz wichtig ist, diesen Faktencheck anzuwenden, also klar zu machen sozusagen, was ist der meistens verschwindend geringe wahre Anteil an diesen Geschichten und welcher Anteil stimmt aber nicht. Das ist das eine, ne? Das andere ist aber eben zu sehen, sich dann eben diesen anderen Anteil, der nicht stimmt, trotzdem mal anzugucken und zu schauen sozusagen, was ist die Sorge zum Beispiel, die aus diesem Anteil spricht? Was ist das sozusagen für ein imaginärer Raum, der da aufgemacht wird? Und häufig ist das dann ja so eine Sorge zum Beispiel vor totaler Kontrolle oder so. Ja, ich kriege irgendwie einen Chip und plötzlich wird jeder Schritt, den ich mache, ist einsehbar. Also es gibt so eine totale Bewegungskontrolle oder die Furcht vor, ja, die Fortpflanzung wird manipuliert über diesen Chip. Ne, ich kann dann mich nicht, also nicht ich, sondern Bill Gates entscheidet, wer, ob ich mich fortpflanzen kann, so ungefähr. Ne, das sind diese merkwürdigen Phantasmen, die dann da produziert werden. Und ich glaube, man kann die, der Faktencheck wischt die sozusagen einfach vom Tisch. Aber der Fiktionscheck zum einen fragt vielleicht dann auch, was sind das für Erzählungen und welche Sorgen, welche Befürchtungen stecken da drin? Wie funktionieren die sozusagen? Wie denken die zum Beispiel Gesellschaft? Wie denken die das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft? Man kann dann natürlich auch weitergehen, sozusagen dann mit, das ist dann vielleicht eher das, was die Aufgabe der Soziologen dann zu gucken, was sind das für Erfahrungen, die Menschen vielleicht gemacht haben, die sie zu solchen Erklärungen greifen lassen oder solche Erklärungen wahrscheinlich finden lassen. So, das meine ich, dass man sich sozusagen mit diesem fiktiven Anteil durchaus auch ernsthaft beschäftigen sollte und nicht nur sagen sollte, ja, das ist eh alles Quatsch. Das ist natürlich alles Quatsch, aber trotzdem kann man daraus was lernen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man erfolgreich da Gegenwehr leisten will.